Ich bin in etlichen Firmen drin, wo es ganze Abteilungen nicht mehr gibt. Ich war bisher beauftragt worden von Diversity-Abteilungen, die gibt es nicht mehr. Das ist alles wieder zu der HR zurückgefallen. Und der Ton hat sich verschärft, insbesondere für uns Frauen. Und deswegen sah ich es nahezu als meine Pflicht an, von dem, was ich alles so mitbekomme, da jetzt nochmal was drüber zu schreiben, dass ich glaube, dass sich unser Tonfall jetzt verändern muss, wenn du und ich noch weiterhin in dieser freien Welt leben wollen.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir, und damit meine ich meine Co-Moderatorin Anne Burgmann und mich, wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Heute bei mir zu Gast ist Nicole Staudinger. Die Bestseller-Autorin, Speakerin und Trainerin hat mal wieder ein neues Buch geschrieben. Time for Tacheles heißt es, und darin geht es um eine Frage, die gerade sehr viele Frauen umtreibt. Wie behauptet Mann bzw. Frau sich in einer Zeit, in der Gleichstellung wieder stärker unter Druck gerät, Debatten wieder rauer werden und ein neuer antifeministischer Ton immer selbstverständlicher wird? Wir wollen heute sprechen über Sprache und Macht, über Selbstwert und Schlagfertigkeit und über die Frage, was Frauen, aber auch Männer konkret tun können, die Tacheles reden und die Haltung zeigen wollen. Schön, dass du mal wieder zu Besuch bist, liebe Nicole. Das ist immer eine große Freude.
Och, und für mich auch. Ich habe auf dem Weg hierhin, habe ich schon so gedacht, es gibt, ich glaube, das ist Wolfgang Petri, der gesungen hat, hey, ich habe mich so auf dich gefreut. Habe ich die ganze Zeit im Ohr gehabt. Witzig, ne?
Dieses Lied kenne ich überhaupt nicht, aber ich beziehe es gern auf mich.
Ja, du kannst es auf jeden Fall auf dich beziehen, und dass du es nicht kennst, das ehrt dich eher als das, als alles andere.
Ich habe jetzt jedenfalls diese Freundschaftsbändchen von ihm vor meinem inneren Auge.
Ja.
Ja, diese etwas abgefetzten.
Ja.
Ja, habe ich früher auch gern gemacht. Aber es ist ein anderes Thema. Ich wollte dir gratulieren zu Buch Nummer 10. Du bist im zweistelligen Bereich angekommen. Ist noch so. Keine 11, ne? Wir wissen, in Köln zählt alles erst ab 11, aber...
Und ganz ehrlich, weißt du, wie oft ich diese Nachricht bekommen habe, weil ich schreibe ja als letzten Satz hinten in das Buch rein. Ganz ehrlich, ich glaube, es reicht jetzt mit 10 Büchern. Und ich habe so viel Post aus Köln bekommen, die gesagt haben, hören's, als Kölschmädche, da würdet ihr wohl auch noch ein Buch Nummer 11 geben oder 11, besser gesagt.
Ja. Du nimmst mir meine Frage direkt vorweg. Ich meine, wie kann das sein? Das ist ja pure Provokation gewesen, dieser Satz, oder?
Ich möchte gerne ein
Comeback
haben.
Du wolltest wahrscheinlich, dass die Menschen dich bitten und sagen, liebe Nicole, das war es noch nicht, das kann nicht dein letztes Buch gewesen sein, gib's zu.
Nein, also
oder
weiß
du wolltest
ich noch
gucken,
nicht.
Ob sie bis zum Schluss lesen. Kann auch sein.
Das kann auch gut sein, ja. Aber ich fand jetzt erstmal 10 Jahre, 10 Bücher ist genug. Aber ich schreibe natürlich die ganze Zeit weiter, ob dann nochmal irgendwann ein Buch draus wird. Nächstes Jahr definitiv nicht.
Okay, dann werde ich dir ganz am Ende dieses Podcasts die Frage stellen, was macht sie denn dann, wenn sie nicht schreibt? Also nicht, dass du nicht genug andere Sachen zu tun hättest, aber na, wir werden mal sehen. Ich meine, du hast ja auch gesagt, ich würde auch dann schreiben, wenn mich niemand lesen würde.
Eben, deswegen, ich schreibe sowieso, nicht? Aber das hat mehr Tagebuchform und ist wirklich nicht zum Lesen geeignet.
Ich hatte mir das mit dem Gratulieren auch zweimal überlegt, weil ich in deinem LinkedIn-Profil über 2 Sätze gestolpert bin, die du über dein neues Buch geschrieben hast. Und da steht, ich wünschte, es wäre nicht so aktuell, und ich wünschte, ich hätte es nicht schreiben müssen. So, und dann starten wir doch mal bei der Frage, was dich dazu bewegt hat, ein Buch zu schreiben, von dem du dir wünschst, du hättest es nicht schreiben müssen.
Dieses Buch ist die logische Konsequenz aus 2 weiteren Büchern, die da vorgegangen sind, nämlich die Schlagfertigkeitsqueen, was ja um Schlagfertigkeit geht, nämlich in 3 Sekunden die passende Antwort parat zu haben. Das war Instanz 1. Instanz 2 war für mich leicht gesagt, nämlich die Fähigkeit, Konflikte zu lösen. Und ich hatte die Hoffnung, das reicht. Das muss reichen. Also entweder ist es das eine oder das andere. Jetzt gucke ich aber Nachrichten. Ich bekomme mit, wie die Menschen über sich reden, wie sie miteinander reden. Ich bin in etlichen Firmen drin, wo es ganze Abteilungen nicht mehr gibt. Ich war bisher beauftragt worden von Diversity-Abteilungen, die gibt es nicht mehr. Das ist alles wieder zu der HR zurückgefallen. Und der Ton hat sich verschärft, insbesondere für uns Frauen. Und deswegen sah ich es nahezu als meine Pflicht an, von dem, was ich alles so mitbekomme, da jetzt nochmal was drüber zu schreiben, dass ich glaube, dass sich unser Tonfall jetzt verändern muss, wenn du und ich noch weiterhin in dieser freien Welt leben wollen.
Du beschreibst ja in Time for Tacheles einen konkreten Auslöser dafür, genau dieses Buch zu schreiben. Wahrscheinlich war es einer von vielen, wahrscheinlich war es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, wie man so schön sagt. Du warst nämlich Besucherin auf einer Gala als dann plötzlich ein Mann auf die Bühne kam. Und ich meine, da du ja bei der Gala warst, erzählst du selbst am besten, was da passiert ist und was dich daran so fassungslos gemacht hat, dass du dachtest, nee, jetzt hacke ich in meine Tastatur.
Ich war nur im Publikum und es war eine ganz tolle Moderatorin hier in Köln, auch sehr bekannt, junge Frau, sehr, sehr fähig. Und es war eine Preisverleihung mit ganz vielen Sponsoren. Und alle, die das schon mal gesehen haben, wissen, das ist ja sehr viel Menschen auf die Bühne bitten, bedanken und wieder runter bitten. Und das sind sehr häufig Menschen, die nicht allzu häufig auf der Bühne stehen. Das heißt, du hast als Moderatorin wirklich ein bisschen Brass zu gucken, kommen die richtig hoch, stehen die richtig, haben die nicht den Rücken zum Publikum und so weiter. Hat sie alles mega gelöst und es gab nur ein Handmikrofon. Und sie möchte das, sie selber hatte ein Headset und sie möchte das gerne diesem Herrn jenseits der 60 doch, ich sag jetzt mal klassischerweise, wirklich so ein behäbiger Onkel Herbert, ja, möchte sie ihm das Mikrofon in die Hand drücken und er sagt, nee, das kannst du mal schön festhalten. Und dann dachte ich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und das war gerade wieder nach irgendeiner Trump-Eskapade, also man gerade wieder, you can grab them by their peep, ne, and they like it. Und es war so gar keine Empörung im Publikum, wo ich dachte, sag mal, sind wir jetzt schon wieder da angekommen, dass man das auf der Bühne sagen kann? Und das war, genauso wie du sagst, nach vielen Erlebnissen, die ich so mitbekam als Trainerin in Seminaren, was mir so berichtet wurde, war das so wirklich dieses Fass zum Überlaufen, dass ich dachte, nee, jetzt ist Schluss. Ich glaube, weil hier hilft auch nur so sekundär die Schlagfertigkeit. Hier brauchen wir dann doch nochmal eine andere Art von Grenze.
Du beschreibst so schön in dem Buch, wie du dir irgendwie direkt mehrere passende Sätze zurecht überlegt hast. Sie hat die Situation ja souverän umgangen. Und wahrscheinlich habe ich mir überlegt, wären die Sätze, die du dir wunderbar aufgeschrieben hattest, für uns dann nochmal zum Nachlesen, wenn man dann so angestellte Moderatorin ist, freiberuflich, kann man wahrscheinlich auch nicht so frech sein, wie man in dem Moment gerne wäre. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber zurück zum Thema. Du stellst dich ja, wie du schreibst, mit diesem Buch auch ein Stück weit in den Wind oder sagst, bei diesem Thema wird es vielleicht auch ein Sturm. Hast du, also das schreibst du ja aus einem Grund, irgendwie scheinst du ja davon auszugehen, dass du mit diesem Buch, man kann ja Wind, Sturm oder auch Shitstorm sagen, dass du da vielleicht ein bisschen Gegenwind für bekommen wirst. Und das vielleicht auch aus Erfahrung als jemand, der ja sehr selbstbewusst ist und gerne auch mal Tacheles spricht, auch öffentlich?
Ich bekam schon vom Verlag Gegenwind. Hm. Da merkte ich schon, okay. Und eine Journalistin letzte Woche, die mich interviewt hat, die hat sehr, sehr nett, also es war nicht böse gemeint, war sehr nett, hat sie gesagt, dieses Thema hätte ich Ihnen so nicht zugetraut. Und das bekam ich jetzt auf mehreren Ebenen schon mit. Und jetzt wissen wir ja alle, ich bin die lustige Kommunikationstrainerin mit Tiefgang, so kennt man mich, aber immer mit diesem humorigen Unterton. Und natürlich darf dann auch ein Verlag erstmal sagen, Entschuldigung, aber so, also das entspricht ja gar nicht ihrem Marken. Also diese klassischen Sachen, wie man das so vom Künstlerwesen her kennt. Was heißt, ich bin bereit? Du gehst ja mit, egal mit welchem Thema du rausgehst, du gehst ja immer raus. Und ich kann doch nur mit irgendwas wirklich in den Sturm, in den Wind, in die Böe, nenn es wie du willst, rausgehen, wo ich wirklich dahinter stehe. Wenn das dann nicht mehr mein Werk ist und ich wackele schon, ehe ich rausgehe, dann bleibe ich besser drin. Und ich hoffe nicht, dass ich, aber komm, also jetzt ist es geschrieben. Und ich habe es sehr, sehr häufig nochmal durchgelesen und habe gedacht, doch, es ist auch schon wirklich Tacheles, weil es soll ja auch keine Schimpftirade auf gewisse Zielgruppen sein. Also ich möchte auf keinen Fall den alten weißen Mann hier dauerhaft beschimpfen. Dieses Buch startet, so wie alle, nämlich bei uns selbst, mit dem Selbstverständnis und auch mit der Art und Weise, wie ich Frauen selbst auf der Bühne erlebe. Und wenn du noch nicht mal in der Lage bist, Begrüßungsworte frei zu sprechen, ohne sie abzulesen. Ja, dann wird das schwierig.
Also mich überrascht das gar nicht, dass du
dieses Buch schreibst. Schon.
Mhm. Ja, gut, ich dachte, dein Verlag auch. Aber klar, ein Verlag muss natürlich immer nochmal anders überlegen. Ich denke jetzt nicht so viel über dich als Marke nach, sondern eher als Person. Und deswegen überrascht mich das gar nicht. Aber also, ich meine, das Thema, dass einem irgendwie Hass entgegenschlägt, ist ja auch nichts Neues für Frauen, die sich gerade auch in den digitalen Sphären irgendwie äußern. Deswegen hatte mich schon mal interessiert, ob du damit grundsätzlich schon mal Bekanntschaft gemacht hast. Oder ob du dich jetzt wappnest, das jetzt sozusagen in größerem Maße zu erleben.
Oh ja, natürlich habe ich damit schon Bekanntschaft gemacht. Ich meine doch sogar über euer Medium, Sarah. Ich musste doch sogar schon mal jemanden eine einstweilige Verfügung zustellen lassen.
Davon hast du mir noch nie was erzählt.
Weil er sich bei euch auf der Seite übelst über mich geäußert hatte.
Übelst. In den sogenannten sozialen Netzwerken.
Entweder waren es die sozialen Netzwerke oder, also
weil damals, wir haben ja keine Kommentarfunktion. Ne?
Das ist schon viele, viele Jahre her. Okay. Oder es war, dass jemand unter die Stadtanzeiger Berichte was drunter geschrieben hat. Aha. Und mir war der Herr sehr, sehr wohl bekannt.
Oh.
Und wir können jetzt darüber lange philosophieren, woher dieser Hass kam, interessiert mich nicht. Aber ja, natürlich habe ich damit schon Bekanntschaft gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe 16 Chemotherapien hinter mir und viele, viele Operationen. Das prallt also sowas von komplett an mir ab. Nicht konstruktive Kritik. Das will ich auch gar nicht. Ich muss doch als Autorin sowieso, als Mama nochmal dreifach, als Kommunikationstrainerin hundertfach, muss ich doch bereit sein für konstruktive Kritik. Aber ich sage doch bitte, von wem ich die zu welchem Thema hören will. Hasskommentare, auf dem Ohr bin ich taub.
Das ist sehr, sehr schön, dass du das für dich sagen kannst. Das ist auch eigentlich der einzig richtige Umgang. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Menge zum Beispiel auch von Teenagern oder jungen Frauen gibt oder so. Oder auch Älteren, die eben damit nicht so gut umgehen können. Aber das ist vielleicht ein Thema, auf das wir später kommen. Dieses Time for Tacheles hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken darüber gebracht, dass, also genau wie du es auch beschreibst, man in den vergangenen Jahren ja irgendwie dachte, wir sind weiter und ich will jetzt nicht sagen Ende der Geschichte, wo man irgendwie denkt, also es kann ja nur besser werden, weil wir wissen ja jetzt, wie der Fortschritt funktioniert und ab hier geht es immer weiter bergauf und dann kommt jetzt die Ernüchterung, so nach dem Motto, nee, also wie geht's dir mit dieser Feststellung, dass dieses Patriarchat ja weiterhin so ein gravierend unerledigtes Problem ist?
Das hängt so ein bisschen, also ganz konkret, wie es mir persönlich damit geht, hängt maßgeblich mit der Nachrichtendichte an, die ich mir zu Gemüte führe. An so Tagen und Wochen, wo ich wirklich viel lese und höre, merke ich eine richtige Schwere auf der Brust. Ich muss das so deutlich sagen, so eine richtige Beklommenheit. Und deswegen war dieses Buch auch da die logische Konsequenz, damit ich nicht ersticke daran. Weil genauso wie ganz viele andere, ich zitiere hier Joachim Meyerhoff, der den Begriff des, was hat er gesagt, Empörungstourette vom ewigen Kopfschütteln. Damit mir das nicht passiert, musste ich das kanalisieren und in ein Buch reinschreiben. Ich finde es katastrophal, aber genauso wie ich mich bei allem, über das ich mich empöre, mir irgendwann die Frage stelle, was habe ich denn heute schon dafür getan, dass es besser wurde, ist dieses Buch eben wieder die logische Konsequenz daraus. Ich bin Kommunikationstrainerin. Ich habe Kniffe und Tricks, mich zur Wehr zu setzen und die habe ich hier mitgeteilt.
Du schreibst in deinem Buch vom sogenannten Vibe-Shift, Begriff, den du aus einem Podcast übernommen hast, ein sehr hörenswerter, über Peter Thiel, die Peter Thiel-Story, den habe ich auch gehört. Und dieses Vibeshift beschreibt eben genau diesen Stimmungswandel, in dem Gleichstellung, Diversity und progressive Werte wieder stärker unter Beschuss geraten. Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist ja Coach in den Unternehmen und es werden offensichtlich Diversity-Programme eingespart, für die du früher engagiert worden bist. Vielleicht kannst du mal noch an ein paar Beispielen oder also nochmal in die Tiefe gehen und sagen, was begegnet dir da, ich sag mal, auf Mitarbeitenden-Ebene, auf Führungskräfte-Ebene und natürlich auf Top-Level-CEO-Ebene?
Wir hatten die letzten Jahre so ein, ich möchte ja schon fast sagen, Trend, dass das Thema Diversity in den Unternehmen sehr, sehr groß gespielt wurde, ja, von oben bis unten. Ich habe von eigentlich letzten Jahre in den wenigsten Firmen das wirklich als Identität gespürt, sondern sehr, sehr häufig als eine Art Feigenblatt. So nach dem Motto, das ist jetzt hier irgendwie in, das ist Vogue, das machen wir jetzt mal. Wenn du da mal richtig reingepiekt hast, hast du gespürt, also da sind mir Begrifflichkeiten gefallen wie, machen mir ist egal, wie sie es machen, Hauptsache die Frauen fühlen sich wohl. Das war so ein richtiges Feigenblatt. Es sind daraus aber gute Programme entstanden. Das waren ja ganze Abteilungen, die sich darum gekümmert haben. Jetzt haben wir diesen obersten Leithammel, drüben dieses orangene Rumpelstilzchen, der das ja quasi auf die Agenda geschrieben hat, dass es das nicht mehr geben darf. Und was machen die? Die kippen um. Wie Fliegen im Wind, kippt einer nach dem anderen um. Große Unternehmen, die wirklich diese ganzen Abteilungen streichen. Ich bin in diesen Unternehmen immer noch über die HR-Abteilung. Aber du fragst dich so, okay, also dann kann es ja offensichtlich nicht eure Haltung gewesen sein. Weil du kannst ja nicht was streichen, was Haltung ist. Ich habe das noch als Opportunismus gelernt. Und das finde ich dramatisch. Ich finde es nicht dramatisch, wenn du von Anfang an gesagt hättest, Diversity haben wir keine Abteilung, weil Diversity leben wir. Da brauchen wir gar keine Abteilung für. Dann ist das für mich gesetzt in der Haltung. Aber mir was als Feigenblatt irgendwo hinzuhängen und dann als erstes wieder abzumachen, wenn ein bisschen Gegenwind kommt, das hat mich geschockt. Und das schockt mich auch nach wie vor. Das erinnert mich so ein bisschen an die Politik, muss ich ehrlich sagen. Wie sehr würde ich mir eine Politik wünschen, die aus einer Haltung herauskommt, in der festen Überzeugung, das ist unsere Idee, das ist unsere Haltung, dazu stehen wir und wir werden Wähler finden, die das unterstützen, statt zu gucken, wie sind denn die Umfragen, oh, da machen wir mal ein bisschen hier und ein bisschen da. Und dann ist das alles so wischiwaschi. Und das finde ich dramatisch und deswegen glaube ich, dass Tacheles nicht ohne Haltung funktioniert. Aber die Haltung, Sarah, die ist doch nichts, das wird mir doch nicht von außen draufgesetzt. Das habe ich doch in mir und von dieser Haltung aus geht doch meine Formulierung aus.
Mich würde noch interessieren, was du vielleicht auch von weiblichen Führungskräften hörst. Also berichten die jetzt auch tatsächlich, dass der Ton dann wieder rauer wird oder man sich dann eben nicht mehr dafür entschuldigt, dass man jetzt den achten Mann auf die Führungsebene holt?
Unterschiedlich. Es gibt Führungskräfte, weibliche Führungskräfte, die sagen, ganz ehrlich, es war nie anders. Es war mal ein bisschen stiller. Es war mal hinterher vorgehaltene Hand. Aber wirklich anders war es nie. Es gibt aber auch welche, die sagen, es sind gewisse Programme eben gestrichen worden für die berühmte Quote, ja, um diese Quote zu erreichen. Selbst die ist ja jetzt wieder bei einigen Unternehmen in Frage gestellt worden. Also ganz, ganz viel.
Bei den gar nicht so vielen Unternehmen, die sie überhaupt hatten, ne?
Ja. Davon mal ganz abgesehen. Die Allbright-Stiftung macht da ja ganz großartige Arbeit und veröffentlicht regelmäßig die Zahlen, ne, wo, wie, was ist. Ich will aber nicht. Wenn wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, boah, die Welt ist grausam und da wird eins nach dem anderen gestrichen, dann sind wir in einer Opferhaltung. Das kann nicht passieren oder es darf nicht passieren. Deswegen bleibe ich dabei. Wir, und damit meine ich jetzt nicht nur wir Frauen, ich meine alle Menschen, die an einer gleichberechtigten Gesellschaft interessiert sind. Und es kann doch nur derjenige nicht daran interessiert sein, der von Ungleichheit profitiert. Also eine andere Erklärung kann es auch dafür nicht geben, oder?
Das ist ein schöner Satz aus deinem Buch, den ich mir auch rausgeschrieben habe. Das ist also der Kern der Sache, dass es eigentlich darum geht, dass Männer das Gefühl haben, sie müssen sich die Macht jetzt endlich wieder zurückholen?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Oder wie verstehst du das dann?
Das Buch ist an all die gerichtet, das schreibe ich ja vornherein, einmal zum Abchecken, damit nicht irgendwie nach der Hälfte sagen, hör, das fühle ich gar nicht, das Thema. Das ist eben an all die gerichtet, die an unsere demokratischen Grundwerte glauben, die es mega fänden, wenn unser Planet auch nach unserer Lebenszeit noch steht. Die also, ich sag jetzt mal, so schwer sind die Werte aus meiner Sicht gar nicht. Wir haben das deutsche Grundgesetz und wir haben, wenn du willst, auch die 10 Gebote. Wenn wir das mal so zusammenwerfen, glaube ich, sind wir erstmal grundsätzlich auf einer guten Spur. Das beinhaltet aber Männer wie Frauen. Wenn wir, du hast es eben so schön gesagt, ich habe auf LinkedIn geschrieben, das Buch ist leider so aktuell, wenn wir an den Post von Colleen Fernandes denken, da hieß der letzte Satz, es reicht. Das Vorwort heißt, für alle, die finden, dass es reicht. Deswegen fand ich es so dramatisch. Und wenn wir von einem Vibe-Shift reden, wenn wir Comedians auf der Bühne stehen haben, die wirklich hochdespektierlich über Ex-Partnerinnen berichten, in einer Art und Weise, dass es mir die Fußnägel hochrollt, dann sitzen da im Publikum Frauen, die klatschen. Das ist kein Thema, was wir komplett an ein Geschlecht hängen können, sondern eher die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben?
Du hast recht, man könnte jetzt stundenlang eben über die Dinge reden, die schlecht sind. Ich will jetzt auch dazu kommen, was wir selber tun können. Ich will aber noch dein auch besonders eindrückliches Bild von den Todessern nochmal besprechen. Ich habe Harry Potter nie gelesen, muss ich an dieser Stelle.
Hör doch auf.
Doch, doch.
Nicht gesehen?
Nein.
Krass.
Nein. Aber jetzt gar nicht irgendwie aus böser Absicht oder sonst wie, sondern bin nie dazu gekommen, Bücher so dick und so weiter. Ich habe schon dicke Bücher in meinem Leben gelesen, aber die nicht. Auf jeden Fall Todesser, Harry Potter-Universum, die fiesen Follower von Lord Voldemort. Wer sind denn dann diese Todesser in der Realität? Sind es die Mitglieder der AfD oder ist es auch der Bürokollege, der jetzt meint, dass er sich wieder ungestraft übergriffig benehmen kann?
Ja. Ich glaube ja. Das sind die, die auf der Bühne stehen und sagen, das Mikrofon können wir schön Sie halten. Ja, und dieses Bild, das hat mich so verfolgt. Ich bin großer Harry Potter Fan. Ich halte da sehr, sehr viel ganz großartig literarisch beschrieben. Und als Lord Voldemort wieder zurückkam, kamen diese Todesser wie aus dem Boden aufgesprungen. Die waren die ganze Zeit mit in der Gesellschaft. Die hatten nur keine Resonanz. Jetzt haben wir so viele Resonanz. Wir haben ja nicht nur einen Trump, wir haben ja auch, wir müssen in die Türkei gucken, keine Ahnung, wo, und können auch Israel. Also wir haben jede Menge von diesen, also wenn wir mal gucken, warum unsere Welt am Abgrund steht, Sarah, da ist schon viel alter Mann unterwegs, ja. Und seitdem die auch wieder so da sind, ploppen die hier auch wieder hoch. Nur Todesser sind nicht nur Männer, es sind auch Frauen. Und zumindest mit denen ich so Kontakt hatte, die konnten vielen Nachfragen mir noch keine gute Antwort geben. Ich glaube nur, dass die Gräben jetzt tief genug sind und die Mauern hoch genug. Es geht mir nicht darum, das ist mir ganz wichtig, Time for Tacheles ist kein Synonym für, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und es ist auch kein, du bist nicht meiner Meinung, dann geh raus. Auf keinen Fall. Mir wäre es nur lieb und ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist. Ich habe das Gefühl, seit Corona sind die Gräben nicht wieder zusammengewachsen. Und völlig egal, welches Thema kommt, können ja ganz unterschiedliche Themen kommen, geht dieser Graben wieder so auf und du denkst so, Moment mal, aber haben wir nicht nur über Fleischkonsum gesprochen? Also, oder haben wir nicht nur über eine Fernsehsendung gesprochen? Warum, als ob die Menschheit darauf wartet, diese Gräben wieder so aufzureißen. Das heißt, dieses Buch, und da bleibe ich bei, ich habe ein positives Menschenbild. Ich gehe bei jedem Jeck erstmal davon aus, dass der hier auf dieser Erde ist, um glücklich und gesund sein Leben zu vollziehen. Und ich erst wenn ich das Gegenteil bewiesen habe, schwarz auf weiß, dann werde ich auch nochmal ganz anders ungemütlich. Aber bis es soweit ist, versuchen wir doch eher mal über Nachfragen, auch bei AfD-Wählern in der eigenen Familie, mal ganz gezielt nachzufragen und zu sagen, Klaus, ich nehme dich seit 30 Jahren so und so wahr. Du hast dich da engagiert, du bist da ehrenamtlich tätig. Jetzt sag mir bitte, wie passt das zusammen, mein Bild, was ich von dir habe und das, was du gerade gesagt hast, erklär es mir bitte.
Eine sehr gute Technik, die ich aus deinem Buch mitgenommen habe, die spiegelnde Rückfrage, nicht wahr?
Ja. Ja. Heißt es so?
Ja, ich glaube, du hast die spiegelnde Rückfrage genannt. Und ja. Ich habe gedacht, das ist auch ein guter, guter Mechanismus, wenn man erstmal sprachlos ist kurz und dann denkt so, nee, jetzt soll erstmal er oder sie erklären, was sie damit gemeint hat. Und dann wird man ja sehen, wie überzeugend das ist oder ob sie dann selber nicht denken, war vielleicht jetzt doch nicht so überzeugend. Ne? Das war ein tolles Beispiel in einem Buch, wo man in der Bäckereischlange steht und sich jemand vor einem über ein schwules Pärchen aufregt und man dann einfach sagt, was bitteschön haben Sie denn dagegen, wenn zwei Menschen sich gern haben?
Ja, richtig. Aber, und das glaube ich ist der große Unterschied, geh nicht mit der Haltung rein, also der Ton macht die Musik. Weißt du, wenn man da reingeht und sagt, was haben Sie denn bitte dagegen, wenn zwei Menschen sich gern haben, dann bist du sofort auf Konfrontationsmodus.
Und Empörung.
Richtig. Hör rein. Das meine ich ernsthaft. Aufrichtiges Interesse. Beim Klaus, bei demjenigen, der blöd nachfragt, hör rein, was sind die Beweggründe? Genauso wie auch ein Beispiel aus dem Buch, wenn jemand, habe ich auch schon erlebt, dass ich mit Patientinnen hatte vor der Klinik draußen, die wirklich gerade aus einer Chemotherapie rauskamen für Lungenkrebs und die stehen draußen vor der Türe und ziehen sich eine Zigarette nach der anderen auf Lunge rein und jammern über das Gesundheitssystem. Da habe ich manches Mal nachgefragt und habe gesagt, Sie sind hier in einer Klinik in Behandlung, Sie bekommen astreine medizinische Versorgung aufgrund Ihres Lungenkrebs und Sie stehen hier und rauchen. Bitte erklären Sie mir, wie das zusammengeht. Und meistens hatten die dafür selber keine Erklärung. Und wenn es gut läuft, wenn es richtig gut läuft, dann gehen die rein und denken, Mist, da hat sie recht. Nur so bekommen wir doch, ich will ja niemanden zum Umswitchen, es bringt mir ja gar nichts, wenn derjenige mich anguckt und sagt, Mensch, da haben Sie recht und tritt die Zigarette aus. Es geht ja darum, dass der selber ans Überlegen kommt im Zweifel.
Du schreibst sehr klar, wer kein gutes Selbstverständnis und kein stabiles Selbstbild hat, der wird in schwierigen Situationen kaum Tacheles reden können, ohne irgendwie zu verstummen oder verbrannte Erde zu hinterlassen. Wie baut man so ein Selbstverständnis auf? Vielleicht weiß man ja gar nicht, ob man eins hat oder hat vielleicht nie eins mitbekommen.
Da habe ich streng genommen 9 andere Bücher drüber geschrieben, weil das in jedem Thema, als wir über Schlagfertigkeit sowieso, Konfliktlösung aber auch als wir über Glück Laufen und Abnehmen gesprochen haben, Sarah, es ging immer wieder um dieses Selbstverständnis. Wer bin ich? Wen glaube ich denn im Spiegel zu sehen? Kenne ich meine Stärken und Schwächen? Weiß ich, wofür ich angetreten bin? Kenne ich meine beruflichen Skills? Weiß ich, für was gehe ich jetzt hier raus? Das alles gehört da rein. Auch ein, was will ich vom Leben? Was will ich von der Woche? Was will ich von dem Event? Und erst wenn dieser Klotz steht, so verstehe ich das. Mein dicker Klotz, der meine Identität klar macht und der ist stabil, dann kann ich da obendrauf auch von mir aus 7000 Rollen bedienen. Nicht jede Rolle im Leben hat ja das gleiche, was will ich. Als Mama habe ich ja ein ganz anderes, was will ich, als Trainerin oder als Autorin. Wenn ich als Trainerin irgendwo hingehe, ist das ein himmelweiter Unterschied, oder ob ich als Moderatorin irgendwo hingehe. Das ist ein Rollenverständnis. Nur wenn ich das nicht ausmale, wenn ich mir keine Farben gebe, dann gebe ich die Buntstifte ab. Dann wird das jemand anderes für mich ausmalen. Und dann bin ich, wenn Tacheles es gefragt ist, in dem Buch geht es ja in dem ersten Kapitel um diese berühmte Szene, ich nenne sie schon berühmt, weil ich jetzt schon mehrfach darauf angesprochen wurde, dass eine Frau in einem Meeting, die saßen zu dritt da drin und dann sagt plötzlich der Chef zu ihrem Kollegen, sagt er, das besprechen wir gleich, und der Kollege guckt und sagt, muss die denn noch im Raum sein? Mit dem richtigen Selbstverständnis hätte die vielleicht ganz entrüstet sich umgedreht und hätte gesagt, wen meinst du? Stattdessen hat man die Seminarteilnehmerin gesagt, ja nee, wenn ich störe, dann gehe ich lieber. Und das ist das Selbstverständnis. Das können wir können uns über diesen Kollegen empören, dass er das gesagt hat. Ja, könnt ihr machen. Ihr könnt euch genauso gut über den Chef empören, der an dieser Stelle hätte auch Tacheles reden müssen, Klammer auf, Klammer zu. Aber es steht und fällt mit dem eigenen Selbstverständnis, ob du auf diesem Ohr offen bist oder taub.
Ich glaube, dass die meisten Menschen da sehr wenig drüber reflektieren. Ich meine, du empfiehlst ja auch, dir solche Sachen mal aufzuschreiben und so. Ich glaube, das machen die wenigsten. Das ist aber ja dein unbedingtes Plädoyer, ne?
Ja, schreiben.
Also, aber wie geht man das konkret an? Setzt man sich vorm Schlafengehen mit seinem neuen Tagebuch und seinem Stift hin und sagt, was will ich? Wer bin ich?
Ich habe das gemacht, oder ich mache das seit dem 11. Lebensjahr. Unbewusst. Schön. Aber immer, das hilft mir sehr, denn ich habe in den richtigen Jahren Tagebuch geschrieben als Jugendliche. Und da ich ja heute selber Mama bin von zwei Teenagern, kann ich dazwischendurch nachlesen und erkenne jedes Mal, dass meine Eltern in meinem Teenageralter offensichtlich gar keine Rolle gespielt haben. Da brauche ich mir halb so viele Gedanken zu machen. Ja, ich halte Schreiben für ein wichtiges Reflexionsmittel, aber auch mit einer guten Freundin mal zu quatschen, um wirklich mal offen zu fragen, wie hast du mich da wahrgenommen? War ich da selbstsicher? Was glaubst du, könnte ich noch mal besser machen? Ich mache das im Wald mit den richtigen Gesprächspartnern für mich alleine, und alle Widersprüche, die ich so fühle, ja, die schreibe ich auf. Und dann stehen die da, und dieses Schreiben beinhaltet für mich ja auch, mir nichts vormachen. Du kommst ja nicht weit, wenn du immer wieder dich selber betupst. Und dieses Schreiben ist sehr geduldig. Das Papier fragt nämlich nicht danach. Das steht da einfach. Und wo du das machst und wann du das machst, ob abends, ich starte morgens so meinen Tag, Tasse Kaffee, und dann schreibe ich alles auf, was mir in den Sinn kommt. Ohne Plan, ohne irgendwas, das kommt da alles drauf. Ich glaube, in der Erkrankung wäre ich ohne das Schreiben untergegangen.
Viele Frauen sind ja sehr gut drin, sich anzupassen, zu vermitteln, zu leisten, anderen zu helfen, aber oft weniger gut darin, den eigenen Anspruch halt zu formulieren. Ist das die weibliche Sozialisation?
Vielleicht dieses Harmoniebedürfnis, und das fühle ich ja komplett. Ich finde es ja auch mega, wenn sich alle wohlfühlen. Harmonie ist aber kein Wert. Ich muss das leider so deutlich sagen. Harmonie ist kein Wert. Und wenn es am Ende des Tages bedeutet, dass ich diejenige bin, die im Prinzip sich ganz hinten anstellen musste und die Harmonie so klar nach vorne stelle, dann laufe ich ja, überleg mal dann, wie anstrengend das ist. Du guckst den ganzen Tag Leuten nach ihren Augen und du siehst ja auch nur das, was du glaubst, da drin zu sehen. Wie häufig habe ich schon Frauen erlebt, die sagen, ja, aber dann habe ich das gesagt und dann hat er so komisch geguckt. Dann sage ich, wahrscheinlich hat er Hämorrhoiden. Also bitte machen Sie sich doch frei davon, dass das komische Gucken irgendwas mit Ihnen zu tun hat. Streng genommen nehmen wir uns da auch ein bisschen wichtig. Wenn jemand komisch guckt, solange derjenige mir nicht sagt, ich gucke wegen dir so komisch, den Schuh musst du dir schon anziehen, dann muss er auch mit einer Rückfrage rechnen, dass ich frage, dann bitte sag mir, warum, welcher Satz hat dich hier irgendwie fertig gemacht. Aber solange jemand komisch guckt, beziehe ich das erstmal Nicht auf mich.
Ein schöner, fast kämpferischer Satz, oder das fast streiche ich von dir in deinem Buch, lautet: Wir dürfen keine verbalen Hebel mehr ungenutzt lassen. Vielleicht hast du es auch im LinkedIn-Post gesagt, ich weiß nicht mehr genau. Wie können wir verbale Hebel einsetzen, um die Verhältnisse wieder zum Tanzen zu bringen?
Wenn ich eine Idee davon habe, in welcher Welt ich leben möchte, was so dazugehört, und ich stehe dann beim Aldi, Lidl, Rewe, you name it, an der Kasse, und ich sehe, dass der oder diejenige vor mir die Kassiererin richtig rund macht, alles schon erlebt, zu Corona-Zeiten nochmal doppelt und dreifach.
Oh ja, die Armen in Corona-Zeiten.
Absolut. Ja. Mhm. Und ich sehe, die Kassiererin geht schon am Zahnfleisch, weil die vielleicht schon zwei Schichten hinter sich hat, weil wir einen Fachkräftemangel haben, dann halte ich es für essentiell notwendig, in meiner Vorstellung von Welt der Kassiererin zur Seite zu springen und zu sagen: Entschuldigen Sie, ich sehe, Ihnen fällt nichts ein, darf ich vielleicht? Dann bleibt ihr nämlich das in Erinnerung als loyales Gefühl, und dann kommt sie am nächsten Tag vielleicht wieder zur Arbeit und lässt sich nicht krank schreiben, weil sie sich 12 Stunden hat anmoppern müssen. Das heißt nicht, dass ich denjenigen, der sie angemoppert hat, einen Kopf kürzer mache. Aber
wäre aber auch mal eine Strategie.
Ja, habe ich alles schon gemacht, glaub ich mir. Also auch zu Corona-Zeiten wirklich, da bin ich schon teilweise sehr deutlich. Ich hatte vor ein paar Wochen so ein interessantes Zusammentreffen in einem Supermarkt. Da stand ich an der Käsetheke mit mir noch eine andere Frau. Wir haben beide Käse ausgesucht. Und meine Käseverkäuferin machte den Eindruck, als ob sie doch dankbar wäre, wenn jetzt baldiger Feierabend eintritt. Die hat sich also nicht durch sonderliche Freundlichkeit ausgezeichnet. War mir egal, mein Was will ich war Käse. Ich arbeite hier immer mit dem Begriff des Was will ichs.
Kein nettes Gespräch, ja.
Also gar kein Gespräch, es war einfach nur ein Bedienung. Ja, gut, doch, komm, ist egal. Ich mag das ja, weißt du, ich bin ja nun im Einzelhandel groß geworden, ich mag diese kleinen Pläuschen total gerne. An diese Käsetheke kommt ein älterer Mann, mit älter meine ich jenseits der 90, würde ich tippen. Und er will so gucken und drängelt in Anführungszeichen, er drängelt sich nicht vor, aber er hat die Frau und ich, die davor stehen, so gar nicht im Blick. Und dann irgendwann sagt er: Ach, Entschuldigung, ich wollte mich nicht hier dazwischen drängeln. Und wir beide sagen zu ihm: Machen Sie sich keinen Kopf, wir werden schon bedienen, kommen Sie gerne vor und schauen Sie. Er war wirklich alt, aber nett, leicht verwirrt. Und in dem Moment sagt er zu meiner Käsefrau: 4 Scheiben Gouda bitte. Und sie sagt: Sie sehen doch nun genau, dass ich hier am Bedienen bin. Mein Gott, was muss eigentlich noch passieren? Immer drängeln Sie sich hier vor. Und sie hörte nicht auf, also wirklich richtig barsch angegangen. In dem Moment kommt sein Sohn, der auch schon jenseits der 60 war, und sagt: Papa, komm, nicht vordrängeln, und entschuldigt sich bei uns höflichst. Und ich sage: Machen Sie sich auch keinen Kopf, ist alles in Ordnung. Und die beiden gehen und meine Käsefrau hört nicht auf. Und schießt die ganze Zeit nochmal nach, spricht mit ihrer Kollegin, sagt zu uns: Mein Gott, wirklich, also ungehobelt und so weiter. Und dann gucke ich sie an und sage: Der Herr hat Ihnen nichts getan. Der hat sich einfach vertan. Ich sage: Was ist doch alles gut? Und dann sagt sie: Ja, aber immer macht er das. Ich sage: Das mag ja sein. Ich sage: Aber wenn Sie und ich das Glück haben, so alt zu werden, dann würden wir uns auch Menschen wünschen, die ein bisschen geduldiger mit uns sind. Und neben mir die Frau sagt: Ach, das finde ich aber gut, dass Sie das sagen. Und meine Käsefrau sagt: Ja, obwohl es sie ja gar nichts angeht. Und dann gucke ich sie an und sage: Wissen Sie, ich glaube, diese Haltung können wir uns nicht mehr erlauben. Schönen Tag noch. Und das meine ich. Ich habe auch zu Hause darüber nachgedacht: Geht es mich was an, Sarah, oder nicht? Ich finde schon.
Ich finde es völlig in Ordnung, seinen Eindruck zu hinterlassen. Und auch da geht es ja darum, dass die Frau vielleicht dann nach Feierabend dann doch drüber nachdenkt, ob es ein bisschen zu hart war mit jemandem, der ja offenkundig auch schon verwirrt und eben auch nicht mehr ganz bei sich ist.
Ja. Und ich will ja nicht.
Ich würde dir da Absolution erteilen, Nicole.
Da freue ich mich sehr, weil ich will ja auch nicht die Käseverkäuferin rund machen und sagen: Mein Gott, wie gehen Sie denn mit dem Mann um? Das ist dann ja so ein Butz, Butz, wieder Butz. Und ich will doch auch gar nicht sagen, ich bin ja nicht die Absolution, um es in deinen Worten zu sagen, in persona. Und ich bin ja auch nicht diejenige, die hier richtet, um Gottes Willen. Ich glaube aber, mit so einem kleinen, wenn wir alle ein bisschen aufmerksamer miteinander umgehen und nochmal unsere Stimme da erheben, wo wir glauben, eine zu haben, im richtigen Tonfall, mit den richtigen Formulierungen, ist das nicht gar die einzige Möglichkeit, die wir haben, um für eine Gegenbewegung zu sorgen?
Absolut. Jetzt könnte man lang darüber nachdenken, ob mit der Käsefrau so oft nicht gut umgegangen worden ist oder dass es Menschen gibt, die in so Negativspiralen kommen. Negatives Denken verändert ja tatsächlich das Gehirn. Da gibt es ja Studien zu. Ne? Mhm. Aber ich glaube, da einen kleinen Push reinzugeben und zu sagen, es ist irgendwie nicht ganz angebracht, diese Reaktion, kann man auf jeden Fall machen. Aber gerade dieses Meckern, auch wenn Leute schon weg sind, das kenne ich sehr gut. Und da gehört aber natürlich in dem Moment ja trotzdem Mut dazu, dann zu sagen, Entschuldigung, vielleicht geht es mich nichts an, aber ich muss das einfach mal loswerden.
Ach, findest du, ja, dass da Mut zugehört?
Ich glaube schon. Und ich meine, du bist halt mutig, deswegen denkst du da nicht drüber nach, aber immer dieses so, geht mich das jetzt was an, kann ich was sagen und so, statt einfach zu sagen, den Impuls dem danach zu geben und zu sagen, finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, vielleicht ist es nicht Mut, sondern das Selbstverständnis. Also das kann man ja auch nicht so ganz scharf voneinander trennen.
Nee, auf keinen Fall. Die Alternative gefällt mir halt nicht. Die Alternative ist, nach Hause zu gehen, mich zu empören und zu ärgern.
Ja.
Das ist für mich keine Haltung. Nein.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ich würde gerne auf das Wort Macht und das Thema Macht kommen, was ja immer so blöd klingt, wenn jemand irgendwie Macht haben will. Du plädierst ja dafür, die Macht nicht den Falschen zu überlassen, sondern es auch neu zu definieren als Wirksamkeit, als Fähigkeit, etwas zu verändern. Wie kann man Frauen Macht schmackhaft machen?
Vielleicht mit dem englischen Begriff Power. Vielleicht ist das etwas sanfter. Und
stimmt.
Den finde ich etwas schöner. Wobei der Begriff Powerfrau ja schon wieder wirklich furchtbar
Power
ist. Ne? Power, ja, Power, wenn wir einen Powermann haben, lasse ich mir auch eine Powerfrau gefallen.
Das stimmt, ja.
Vorher nicht. Ich habe letzt von meiner guten Bekannten und sehr erfolgreichen Autorin und vor allem Gynäkologin Professor Dr. Mandy Mangler gelesen. Nicht nur der Charme muss die Seite wechseln, sondern die Macht auch. Fand ich irgendwie, hat mir gefallen. Die Alternative von Macht ist nicht mächtig.
Ohnmacht.
Ohnmacht. Also ohne Macht. Unmündig. Das finde ich furchtbar. Und ich weiß nicht, warum bei uns Frauen. Ist für dich Macht ein Wort, wo du denkst, ja, geil, Macht will ich haben, oder zuckst du auch eher zusammen?
Bei dem Wort Macht zucke ich auch eher zusammen, weil es, glaube ich, irgendwie negativ belegt ist.
Ja, finde ich nämlich auch. Mhm. Und ist doch Quatsch.
Ja,
Macht ist Quatsch. Ja. Es ist totaler Humbug. Macht bedeutet ja nicht Machtmissbrauch, all das, was wir damit assoziieren.
Oder um der Macht willen.
Genau, oder das. Mächtig bedeutet doch auch, dass, ja, für mich ist es wirklich, den Hebel zu benutzen. Im Kleinen wie im Großen. Und deswegen ist mächtig oder machtvoll, das müsst ihr nicht auf politischer Ebene sein. Das bedeutet auch nicht, dass wir die oberste CEO in einem Riesenkonzern sein müssen. Aber ein freundliches Wort auszusprechen, das kann auch machtvoll sein. Vielleicht ist es auch machtvoll, an der Käsetheke zu sagen, ich glaube, diese Haltung können wir uns nicht mehr erlauben. Das heißt noch lange nicht, dass ich meine Macht missbrauche.
Jetzt gibt's mehrere Dinge, glaube ich, die Frauen daran hindern, an die Macht zu kommen oder mächtig zu sein. Das eine ist Selbstzweifel. Du schreibst sehr schön in dem Buch, dass sie ja nicht nur schlecht sind natürlich, sondern auch ein Zeichen von Reflexionsfähigkeit sind, weshalb es wahrscheinlich auch so viele Frauen sind, die Selbstzweifel haben. Sage ich jetzt mal böse gegen die Männer. Natürlich sind die in der Realität hart hinderlich, ne? Also wann sind für dich Selbstzweifel sozusagen gesund und wann werden sie zur Selbstsabotage?
Ich finde, ich möchte kein Leben ohne Selbstzweifel haben. Wenn ich an diesem Punkt bin, dann bin ich eine alte weiße Frau, an der alles abtropft. Auf keinen Fall. Selbstzweifel von mir aus von morgens bis abends, solange sie mich nicht am Fliegen hindern. Ich gehe ja mit meinen Zweifeln auf die Bühne. Ich schreibe auch mit meinen Zweifeln ein Buch. Ich zweifle sehr, sehr viel. Aber in dem Moment, wenn es darauf ankommt, Souveränität zu zeigen, dann sollten Sie gerne woanders hin. Ich lasse meine Selbstzweifel im Wald, im Papier, beim Tanzen, beim Malen, whatever. Sucht euch da eure Wege. Es geht mir nicht darum, nicht an sich selbst zu zweifeln. Im Gegenteil, ich glaube sogar, kreative Menschen sind vom Selbstzweifel sehr, sehr häufig nahezu befallen. Also wenn man da mal in die Literatur reinguckt, so frühes 19. und 20. Jahrhundert, da war Selbstzweifel und Kreativität, das ließ sich gar nicht voneinander lösen. Das würde ich auch schon so sehen. Der Punkt ist nur, wann wir es wo ausleben. Und dieser Anteil in mir, der muss ja irgendwo raus. Wenn ich den nicht rauslasse, macht der Backstage Radau. Und dann kommen die Selbstzweifel in Momenten raus, wo ich sie wirklich nicht gebrauchen kann. Deswegen lebt die aus, wo ihr wollt, aber auf der Bühne des Lebens, wo auch immer das für euch ist, das muss ja jetzt keine richtige Bühne sein, das kann ja auch im Büro sein, es kann im Ehrenamt sein, da lasst ihr sie bitte gerne mal ruhig in der Tasche liegen.
Anderes Thema, die ständige Rechtfertigung kennen, glaube ich, auch sehr, sehr viele Frauen. Und wie oft habe ich schon Mails verfasst mit ellenlangen Begründungen, warum ich dies oder jenes irgendwie absagen muss und nicht machen kann und so. Wenn es gut lief, habe ich das am Ende alles gelöscht und nur einen Satz abgeschickt, weil ich dann selber dachte so, bist du eigentlich bescheuert? Muss das doch gar nicht irgendwie erklären. Wenn es schlecht lief, ging dann diese ellenlange Mail raus, wo man hinterher selber dachte so, meine Güte.
Da siehst du, wie wichtig Schreiben ist, Sarah. Genau das ist es. Du hast es dann gelöscht, aber es war mal runter. Und deswegen, also rechtfertigt euch mit dem Papier. Aber mit wem ihr euch im Leben, vor wem ihr euch grundsätzlich rechtfertigen müsst. In meinem Leben sind es zwei Menschen. Der eine ist 14 und der andere ist 17. Von denen muss ich Rechenschaft ablegen. Also, aber auch ja nur bis zu einem gewissen Grad. Und alle anderen, die bekommen von mir eine Formulierung wie, danke fürs Warten, wenn ich schon mal, ich kam noch nie, bei dir war ich heute das erste Mal zu spät, weil ich mich verfahren hatte. Ich als Coach-Manager.
Ich hatte mich schon gewundert, ich dachte, was ist los, Nicole, ist nie zu spät.
Niemals. Und mein Sohn saß neben mir im Auto, der begleitet mich heute, der hat gesagt, Mama, wir beide waren noch nie zu spät. Nein, sag ich, Schatz, das gibt es auch nicht. Wir sind, weil ich mich verfahren hatte hier auf der Amsterdamer Straße.
Du musst einfach öfters wieder nach Köln kommen, sage ich zu der Wahleifler.
Ah, hast du recht.
Ja.
Ich kenne jetzt jeden Mittwoch.
Du merkst jetzt schon.
Es Dienstag. Hat,
genau. Ja gut, aber also das Problem, oder wenn ich mich dann frage, warum habe ich dann diesen Rechtfertigungszwang, ist es natürlich so, man will halt nicht so harsch wirken oder man will halt nicht so.
Ja, daran siehst du, wie wichtig das eigene Was will ich und das Selbstverständnis ist. Ich kann dir blind sagen, wenn die Frauen sich zu Tode rechtfertigen, ist es ein Selbstbildthema. Dann haben die das mit sich selbst noch nicht verhackstückelt. Bitte auf dem Papier, bitte zu Hause regeln. Nicht in diesem Moment. Sollte mal wirklich jemand auf dich zukommen. Also angenommen, du bist jetzt eine Working Mom, das bekomme ich ja sehr, sehr häufig mit den Unternehmen. Die Frauen müssen vorher noch 2, 3 Kinder fertig machen und zur Kita und zur Schule bringen. Das Thema Care-Arbeit. Und dann kommen sie morgens 10 Minuten. Also es macht den Unterschied, ob ich reinkomme und sage, vielen Dank fürs Warten, wir gehen direkt rein. Dann habe ich mich bedankt fürs Warten, habe mich aber nicht gerechtfertigt. Und wenn dann einer fragt, warum bist du zu spät, trotzdem nicht rechtfertigen, dann kannst du ja noch humorvoll damit umgehen und sagen, was interessiert dich am meisten? Care-Arbeit, Windel voll, Stau. Sag es mir. Dann kann ich das ja nochmal so, aber wenn ich mich rechtfertige, das wirkt ja so unglaublich unsicher. Wenn ich das Gefühl habe, hier ist eine Erklärung fällig, dann kann ich das genauso kommunizieren und sagen, ich möchte mich nicht rechtfertigen, ich möchte mich nur ganz kurz erklären, damit nicht der Eindruck entsteht, mir sei dieser Termin nicht wichtig. Der war mir sehr wichtig, die vollgemachte Windel heute Morgen meines Sohnes allerdings auch. Fertig.
Ja, gegen eine vollgemachte Windel kann man eigentlich gar nicht diskutieren.
Das ist
irgendwie wichtig und nicht wichtig Kategorien, ist halt
richtig.
So, ne?
Ja, genau.
Ja. Bei einer Passage in deinem Buch fühlte ich mich sehr ertappt und musste lachen, wenn im Meeting Kaffee verschüttet wird. Ist, glaube ich, eine klassische Situation, die alle schon mal erlebt haben. Und was passiert, wenn eine Frau im Raum ist, springt sie auf und sagt, ich hole das Küchenpapier aus der Küche oder gibt es hier ein Taschentuch, wir müssen das jetzt aufwischen. Du machst in deinen Seminaren Übungen mit Frauengruppen, wo ihr im Chor aufsprecht, nicht wischen.
Ja.
Wie toll ist das denn bitte?
Ich meine, es wäre auch die Allbright-Stiftung gelesen. Die haben das benannt als die Nicht-Wischen-Studie, wo es genau darum ging.
Es gibt eine Nicht-Wischen, das ist mindblowing.
Ja, also wirklich, ja. So habe ich es in Erinnerung. Bitte, wenn es nicht exakt
aber
so
wenn
heißt.
Aber wenn es nicht stimmt, hast du es sehr gut falsch in Erinnerung.
Finde ich ja, nämlich auch. Ja, ja. Und wenn da 10 Männer und 5 Frauen sind, es springen immer die 5 Frauen auf. Und dann habe ich das so in dem Seminar erzählt und du sahst so richtig diesen Moment, den du eben auch hattest, diese nickenden Köpfe, dieses, ja krass, ich bin immer aufgesprungen. Und wir waren aber ja nur Frauen in dem Seminar. Und dann ist einer Frau die Wasserflasche umgekippt und alle so, nicht wischen, nicht wischen. Es war aber leider kein Mann da, der was hätte wegwischen können. Und es tropfte so langsam schön runter. Ja, natürlich, das sind unsere Sozialisierungen, glaube ich. Und da kann ich nur sagen, ich habe nun 2 Jungs zu Hause und ein Patchwork-Mädchen. Und wenn wir zusammen am Frühstückstisch sitzen, wir haben immer eigentlich die gleiche Arbeitsaufteilung. Die Erwachsenen decken und die Kinder decken ab. Was glaubst du denn, wer von unseren 3 Kindern zuerst aufsteht?
Ja.
Das Mädchen. Und dann muss ich sagen, nee Schatz, du bleibst sitzen. Die Jungs können das genauso. Und dann die machen das auch, aber sie müssen dafür aufgefordert werden.
Ja.
Und das Mädchen steht von alleine auf. Mhm.
Ja. Ja, also kenne ich sehr. Ich habe dann auch irgendwie überlegt, als ich das gelesen habe, woran das irgendwie liegt. Also ob man sich dann selber besonders patent fühlen will, ob man einfach irgendwie hilfsbereit ist oder also, aber am Ende ist es egal. In diesen Kleinigkeiten steckt unfassbar viel Machtpolitik.
Leider ja. Die Macht der Symbolik, was ich da in den letzten Jahren gelernt habe, worüber sich was äußert. Eine Ärztin hat mir mal erzählt, ihr war früher egal, wenn sie schon mal im Besprechungsraum saßen. In Krankenhäusern sind ja noch starke Hierarchien unterwegs. Und der Chefarzt sitzt natürlich auf dem Chefsessel. Und sie sagt, und für mich, wenn wir in einem großen Meeting waren, war für mich sehr häufig nur dieser ganz kleine Untersuchungshocker frei. Sagt sie, um mich herum, alles meine ganzen Kollegen, die saßen aufrecht und ich saß auf diesem kleinen Untersuchungshocker und habe selber gesagt, ist doch gar nicht schlimm, das ist okay. Sagt sie, nix ist okay. Da möchte ich heute jeder jungen Ärztin sagen, du organisierst dir einen großen Stuhl und du machst dir auch einen maßgeschneiderten Kittel und du bestehst auf das große Büro. All diese Machtsignale, die gehören schon in dieses Wahrheit und Klarheit ein bisschen mit hinein. Ja.
Ja, wenn schon nicht die Jungs im Raum auf die Idee kommen, dass es irgendwie ja auch blöd ist, ne, was sie da machen, aber die denken da halt dann nicht drüber nach.
Nee.
Oder denken halt, ja gut, wenn sie das so will,
wenn sie
da, kann sie
ja doch,
machen. Ne?
Sie hat doch gesagt, ist doch in Ordnung.
Ja. Ja. Nee, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, zum Beispiel auch beim Thema Dienstwagen oder so. Ne? Ich denke ja dann immer so.
Mir doch egal, was ich für ein Auto habe.
Mir doch, genau. Hm. Aber ich glaube, wenn man dann irgendwo ankommt, dann registrieren zumindest gewisse Teile der Gesellschaft sehr wohl, in was für einem Auto man da ankommt.
Da
ne?
könnte ich dir Storys zu erzählen, Sarah, dazu reicht aber heute unsere
Ach,
Zeit
schade.
Nicht.
Eine kleine?
Ich bin vor Corona von einem, darf man das sagen, darf man wahrscheinlich sagen, von Mercedes gesponsert worden für meinen Tourwagen hier in Köln. Ich bekam alle 10.000 Kilometer einen neuen Tourwagen und was für ein Teil. Jetzt sind mir Autos leider eben auch völlig egal, aber ich bekam mit, dass meine Jungs schon, das war so ein GLE Sonderedition AMG, frag mich, so ein 400 PS Auto, Riesenteil. Und ich habe sehr häufig bei Seminaren immer die Krux gehabt, die Männer, die Chefs haben mich bezahlt, die Frauen haben mich engagiert. Und sehr häufig, wenn ich schon mal in ein Unternehmen reinkam, dann begrüßten mich diese obersten CEOs so leicht gönnerhaft. Und ich bekam auch mehrmals den Satz zu hören, wir sind mal gespannt, ob sie ihr Geld wert sind. Also so bin ich begrüßt worden. Schön. Nachher waren die natürlich alle happy.
Ja, ja. Ja.
Und ich kann mich gut an eine Situation erinnern, da hat mich dieser oberste Chef dann gefragt, kann ich Ihnen noch behilflich sein? Ich hatte irgendwie Schweres zu tragen für unser Auto. Und ich sage, ja, klar, gerne. Und dann gehen wir zum Parkplatz und ich mache von relativ weit hinten den Kofferraum auf. Und der sieht das Auto, Sarah. Und dem geht alles aus dem Gesicht. Und der sagt, ist das Ihr Auto? Und ich so, ja, aber nur für 7.000 Kilometer, dann bekomme ich einen neuen. Sarah, dass er keinen Kniefall gemacht hat, war alles. Und da habe ich gedacht, okay Jungs, wenn ihr es so einfach haben wollt. Und seitdem habe ich mich immer mit diesen neuen Autos mit dem CEO schon auf dem Parkplatz verabredet und habe gesagt, bitte gucken Sie doch, ob Sie morgens noch 5 Minuten Zeit haben, dann können wir die Gelegenheit nochmal nutzen, unter 4 Augen zu sprechen. Und immer wenn die das Auto gesehen haben, Sarah, war für die der Drops gelutscht. Mhm. Bestseller-Autorin, wurscht. Eigene Akademie, wurscht. Das Auto, das hat für den nötigen Respekt gesorgt.
Wer so ein Auto hat, muss super kompetent sein. Das
offensichtlich.
Ja.
Ich muss es leider sagen. Mein Auto hängt mit meinen Trainerinnenfähigkeiten nicht zusammen. Nüna, Nüna.
Ja. Ja, herrliche Geschichte, definitiv. Aber glaube ich sofort. Also, ja. Naja, ich habe trotzdem immer noch keinen Dienstwagen. Aber das sind so Dinge, über die man am Anfang nicht versteht und über die man dann irgendwann nachdenkt und denkt, ach so, so läuft das.
Ja. Leider ja.
Wir müssen noch mal zum Schluss, wir kommen langsam in die Schlusskurve, über das Thema Empörung sprechen. Hast du ja anfangs schon gesagt, die Versuchung, sich zu empören, lauert natürlich überall bei dem ganzen Gedrisse auf der Welt. Dem orangenen Mann in den USA und so weiter. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, warum Empörung so verführerisch ist und so unproduktiv zugleich.
Wir haben ein wunderbares Beispiel, wie Empörung gut funktionieren kann, gerade aktuell. Wir sehen es an dem Fall Colleen Fernandez. Ich würde sogar sagen, hier war eine große Wut bei den Frauen, eine Riesenwut. Und die Frau hat das ja so klug gemacht und hat das direkt in große Demonstrationen gelenkt. Wenn du Wut mit dem Hebel verbindest, Sarah, dann ist das eine Riesenmacht. Dann ist das aber auch keine Empörung mehr, dann ist das Wut und Tatendrang in einem. Mega. Empörung ist für mich dieses, oh, das hat er, also dieses, oh, und sich dann so digital so festscrollen und sich ein Video nach dem anderen reinpfeifen über Nichtigkeiten, ja manchmal, über die wir uns da aufregen. Und ich habe da eine ganz interessante Studie gelesen, die zitiere ich natürlich auch in dem Buch, dass uns dieser Empörungsmodus, was ja übrigens eine Wahlstrategie im ersten Wahlgang vom Trump war, dem sein Wahlmanager hat ja gesagt, flood the zone with shit, also mache jeden Tag einfach 6-7 scheiß Nachrichten, dann erinnern sich die Leute nicht mehr an die ganz schlimme von dem ersten Tag. Da hat man die Menschen einer Empörungswut gehalten, damit man hintenrum ganz dramatische Dinge machen konnte. Wir sind vom Gehirn her, und das fand ich ganz erstaunlich, offensichtlich ab einem gewissen Status süchtig nach Empörung. Das musst du dir mal wegtun. Das beschreibe ich in dem Buch ganz gut, diese Studie, die ich dazu gefunden habe, dass wir in diesem und hier wieder und da wieder und in Wirklichkeit aber gar keinen Hebel benutzen und uns die ganze Zeit nur weiter empören. Das möchte ich für mich nicht. Und ich glaube, gesellschaftlich bringt uns das nicht weiter, wenn wir es nicht so gut umgelenkt bekommen, wie wir es hier gerade gesehen haben.
Und dann sagt man, also wie kommen wir da raus? Hast du einfach gesagt, nö, ich empöre mich nicht mehr?
Ja, das ist meine Haltung. Mhm. Meine Grundhaltung ist, immer dann, wenn ich mich empöre, wenn ich jammere oder wenn ich mich in Angst verliere, muss ich ja mit mir selber Tacheles reden. Es ist ja mitnichten so, dass ich nur mit der Käsefrau Tacheles reden muss. Ich muss ja mit mir selber Tacheles reden. Und in meiner Haltung ist seit vielen Jahren drin, über das, was du dich hier empörst, ängstlich bist oder rumjammerst, was hast du denn heute schon dafür getan, dass es besser wurde? Mhm.
Das ist eine super
Strategie. Und wenn ich bei Nein bin, dann höre ich auf mit dieser blöden Empörung und tue irgendwas. Wenn ich mich darüber empöre, welch Tonfall die Menschen untereinander anschlagen und ich muss selber feststellen, du hast heute auch noch kein freundliches Wort für irgendjemanden gehabt, dann ist es doch an mir, diesen Hebel zu benutzen.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Strategie. Du hast gerade Colleen Fernandez angesprochen. Ich freue mich über die überfällige Aufmerksamkeit für dieses sehr, sehr wichtige Thema, kann ich nur sagen. Ich war auch bei der Demo in Köln. Andererseits, das Thema ist natürlich seit langem bekannt und für mich war wirklich wieder mindblowing, dass die Erstellung von Deepfake-Pornos nicht verboten ist, obwohl, weil unser Gesetz einfach jahrelang hinterherhinkt. Das ist doch nicht zu fassen, oder?
Deswegen ist diese Geschichte auch so bemerkenswert. Seit wie vielen Jahren ist sie damit unterwegs mit dem Thema? 6, 7, 8 Jahre, hat Dokus darüber gedreht. Und da siehst du auch mal, wie krank unser gesamtes System ist, was es jetzt dafür braucht, bis eine Riesenbewegung in Bewegung kommt. Es ist dramatisch. Und wie gut, dass es jetzt, wie du sagst, dass der Scheinwerfer da jetzt richtig gestellt ist und offensichtlich auch festgetackert ist so schnell. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, die Frauen, mit denen ich Kontakt hatte, es hat was mit uns gemacht.
Absolut. Also ich konnte da...
Ich habe schlecht geschlafen. Ja. Ich bin morgens wach geworden mit diesem Gefühl, dass es doch irgendwas Schlimmes passiert. Und das finde ich so erstaunlich. Warum gerade, also ich weiß damals die Pelico, das Buch habe ich auch gerade gelesen, das hat auch schon was mit mir gemacht. Weil es im eigenen Land war, ich habe so lange darüber nachgedacht, was war der Moment, warum, das ist bei uns Frauen eine Kerbe im Holz. Wir werden auch in 5 Jahren noch sagen, das war vor oder nach dem Colleen Fernandez-Fall. Aber was war das denn, Sarah?
Naja, ich glaube, Was natürlich auch krass ist, ist, dass es ja mutmaßlich der eigene Ehemann war, was aber ja wieder eben dazu führt, deswegen hat mich auch die Friedrich-Merz-Aussage so aufgeregt, also es ist eben oft in den eigenen vier Wänden und das ist, glaube ich, oft so unvorstellbar, auch für viele, die nicht betroffen sind, dass es wirklich die Menschen sind, wie auch im Fall von Gisèle Pelicot, die Männer sind, wo du irgendwie denkst, harmlos, so. Und das, also das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Komponente, warum das so eingeschlagen hat. Was aber eben nochmal eindrücklich zeigt, es sind eben nicht die Geflüchteten aus Afghanistan oder sonst woher. Natürlich mag es dort auch Täter geben, aber...
Es sind die Christians im eigenen Bett.
Genau. Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Was mich aber gefreut hat, es gab ja in der Debatte dann sehr oft zu lesen, liebe Männer, schweigt nicht, sondern meldet euch zu Wort. Es war ja sehr auffällig, dass sich erst sehr viele Frauen positioniert haben. Dann wurde gesagt, ihr müsst auch mithelfen und den Mund aufmachen, damit sich die Dinge ändern. Und es haben sich ja jetzt sehr viele Männer zu Wort gemeldet. Und ich war in Köln bei der Demo, 30% Männeranteil mindestens, super. Also nicht nur Frauen. Das ist doch ein ermutigendes Signal, oder dass zumindest an manchen Stellen die Solidarität wächst. Und wenn es nur daran liegt, muss man ja auch sagen, dass der Hass und die Demütigung, den die Frauen ja insbesondere im Netz erfahren, einfach immer größer und offenkundiger wird.
Ja, ich glaube auch, dass das jetzt notwendig ist. Und ich war in Leipzig an dem Tag leider, sonst wäre ich natürlich auch gekommen zur Demo. Und ja, ich halte das für notwendig, dass wir insbesondere die Männer, die das so intrinsisch spüren und sagen, ich soll jetzt wirklich mit demonstrieren, weil ich bin doch, also da ist doch so gar kein Grund. Ja, ja, unbedingt. Dann du jetzt doppelt und dreifach dich positionierst. Das hat ja auch... Das, sagen wir mal so, es holt uns ja aus dieser Hilflosigkeit so raus. Irgendwas muss ja jetzt getan werden. Und dann ist Demonstrieren mal ein wunderbares Recht, was wir ja in unserer Demokratie, Klammer auf noch, Klammer zu, haben. Und das ist ja das Interessante. Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, wir waren doch schon weiter. Diesen Satz kenne ich, Sarah, aus unterschiedlichen Begebenheiten. Ich kenne den von mir beim Sport. Wenn ich 30 Mal die gleiche Strecke jogge und es wird nicht besser oder es war schon mal besser und du denkst so, ich war doch schon mal weiter. Was ich damit sagen will ist, keine Errungenschaft, die wir erreicht haben, sei es in der persönlichen Kondition, sei es in der Gehaltsverhandlung, sei es in der Gleichstellung, hier ist nicht selbstverständlich. Wir müssen dafür jeden Tag, wenn ich sage kämpfen, meine ich in meinem persönlichen Fall, die verbalen Hebel benutzen.
Die verbalen Hebel benutzen und du sagst ja auch Krafttraining, liebe Damen. Auch dieses Wort hat mich berührt, weil ich dachte, Mist, jetzt spricht sie aus, was ich ja wirklich jetzt mal angehen sollte. Und das habe ich mir jetzt auch vorgenommen.
Es ist für die innere Haltung und die äußere Haltung, die gehen ja manchmal einher. Mhm. Ja. Und solange, wie das vielleicht noch nicht so ist, ganz ehrlich, Schulterpolster. Lach nicht. Manchmal ist das so leicht.
Wie Schulterpolster?
Schulterpolster geben einem auch Haltung. Ich habe es letzte Woche wieder, habe ich ein Public Speaking Seminar gegeben, Frauen für die Bühne ausgebildet, teilweise sehr, sehr zierliche Frauen. Und dann haben wir ein Jackett mit Schulterpolster nochmal vor den Spiegel geguckt und gesagt, krass, ich habe ja richtig hier Format. Ja, ja, manchmal darf man einfach auch ein bisschen faken, bis es soweit ist.
Fake it till you make it, ja. Genau. Sehr schöner Satz. Wir müssen zum Ende kommen, leider. Wir müssen aber noch kurz darüber reden, was du jetzt machst, wenn du nicht Buch Nummer 11 schreibst.
Ich bin Kommunikationstrainerin. Ich gebe im Prinzip 5 Seminare die Woche. Also ich gebe jeden Tag irgendwo in irgendeiner Firma ein Seminar. Das ist mein Job. Und das Bücherschreiben ist ja mehr oder weniger nur Hobby gewesen.
Also ich möchte hier offiziell im Podcast vor vielen Menschen mit dir eine Wette eingehen, dass wir uns... Sagen wir mal, vielleicht nicht in einem Jahr, wie es ja normalerweise bei dir der Fall ist, aber vielleicht in 2 Jahren wiedersehen und du hier sitzt und sagst, ich war da bei so einer Gala und dann habe ich irgendwie das erlebt und dann habe ich gedacht, nee, das musst du aufschreiben.
Ich habe tatsächlich noch ein großes Thema im Kopf, was ich mal irgendwann nochmal angehen möchte, ja.
Mhm. Also vielleicht in, also 2 bis 3 Jahren, okay.
Ja.
Ich wette einfach ums Recht. Und ich würde mich für mich selber sehr freuen, wenn ich recht behalte, weil ich finde, du kannst ruhig weiterschreiben. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dein neues Buch Tacheles kann man jetzt tatsächlich überall offiziell kaufen, muss man so sagen. Es gibt auch eine richtige Tour dazu.
Ja.
Du bist im September zum Beispiel in Bonn oder im Ruhrpott und ich glaube, Vielleicht sagst du selber, also in vielen Städten in Deutschland.
Ich,
ne?
weiß es, also ich weiß sie auswendig nicht, aber es gibt die Time for Tacheles Tour. Wir haben jetzt in Köln ja hier Premiere gefeiert, bevor einer sagt, wieso ist Köln nicht dabei, weil wir hier gerade Premiere gefeiert haben.
Kannst aber trotzdem nochmal wiederkommen, wenn du ja, erst im Herbst auf Tour bist, ne?
Unbedingt, ja. Gerne. Jetzt bin ich ja erstmal bei euch heute auf der Bühne. Wenn die Damen und Herren das ja hier hören, ist der Auftritt ja dann auch schon wieder vorbei. Ja. Bonn ist ein Termin und ansonsten in der ganzen Bundesrepublik. Ja.
Ich verlinke das alles querbeet in den Shownotes, sodass das niemand verpasst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit Buch Nummer 10 und nicht zu viele Stürme. Oder wenn Stürme, dann produktive.
Ich danke dir sehr, Sarah, für das, was war das dritte Gespräch, was wir zwei schon geführt haben?
Ja. Ja, verrückt. Mindestens, ne? Ja. Aller guten Dinge und so.
Tausend Dank.
Tschüss. Vielen Dank Ihnen und euch allen fürs Zuhören bis hierhin. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Der Podcast Talk mit K wird jetzt in eine längere Pause gehen, da ich für ein Stipendium nach Island verreise und meine Kollegin Anne Burgma wegen eines Ellbogenbruchs leider ebenfalls nicht einsatzfähig sein wird in den kommenden Wochen. Spätestens Anfang Juni sind wir aber wieder am Mikrofon zu erleben. Bis dahin wünsche ich Ihnen und euch alles Gute. Wie immer freuen wir uns über E-Mails mit Podcast-Vorschlägen, Fragen oder Wünschen. Die E-Mail verlinke ich in den Shownotes. Wer den Podcast Talk mit K mag, kann ihn gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren, damit dann auch keine neue Folge im Juni verpasst wird. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich, und bis ganz, ganz bald.
Talk mit K.